Ja, einen schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Also mein Name ist Alexander Seibel, bin gebürtiger Wiener. Meine Frau ist Schweizerin und war angestellt als Evangelist bei der Evangelischen Gesellschaft in Deutschland. Bekehrt habe ich mich in Belgien durch eine Botschaft von George Werber, Leiter von Operation Mobilisation. Das war der 4. August 1968. Meine Frau hat mich ermahnt, langsam zu sprechen und deutlich, weil ich dazu neige, ich habe das Charisma der Geschwindigkeit und dann, tja, wird manches nicht richtig wahrgenommen. Liebe Freunde, ich möchte sprechen über das Thema Heilsgewissheit anhand der letzten Worte Jesu vom Kreuz. Ich war frisch bekehrt, wohnte damals noch in Wien und da fiel mir ein Artikel der Zeitschrift Stern in die Hand und da hieß es, einer der vielen Widersprüche in der Bibel sind die letzten Worte Jesu vom Kreuz. Und hier steht jemand, der davon überzeugt ist, dass die Widersprüche nicht in der Bibel, sondern in den menschlichen Herzen sind. Und da habe ich mir bewusst diese Aussagen angeschaut, sozusagen eine vertiefende Bibelarbeit gemacht. Und ich kam zu einem doppelten Ergebnis. Erstens, es ist kein Widerspruch. Zweitens, es enthält eine Botschaft. Der Autor dieses Artikels war ein gewisser Johannes Lehmann. Kennt jemand den Namen Theo Lehmann? Den Jugendevangelisten aus der Ex-DDR, der meistbesuchte Gottesdienst, der hatte in Chemnitz. Na gut. Und um das aufzuzeigen, diese letzten Worte, schicke ich etwas voraus und ich hoffe, dass es euch bekannt ist. Aber wir werden ja immer mehr heute durch den Islam herausgefordert. Und die sagen, ja, warum haben wir vier Evangelien, das war eher Zufall und so weiter. Mich hat ein aggressiver Moslem gefragt, wo hat Jesus jemals gesagt, dass er Gott ist und so weiter und so fort. Ja, als ich mich 68 bekehrte, gab es das alles noch nicht. Da war man nach außen hin formal christlich. Da gab es noch keine nackten Frauen zu sehen auf den österreichischen Illustrierten. Da sagte mir ein junger Mann von 40, ich bin über 80, deswegen war das für mich ein junger Mann, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also da hat sich schon einiges ereignet. Und warum haben wir vier Evangelien? Und ich hoffe, ihr habt das alles längst gelernt. Es zeigt die vier Grundcharaktere Jesu von verschiedenen Blickwinkeln. Matthäus schildert den König, Markus den Knecht, Lukas der vollkommene Mensch und Johannes Gott. Und es gibt keine vier größeren Widersprüche. Wer König ist, ist nicht Knecht. Wer Mensch ist, ist nicht Gott. Und das wird in Jesus von Nazareth in einer Schönheit, in einer Schlichtheit, in einer Einmaligkeit harmonisiert. Da haben Weltmenschen gesagt, wenn das erfunden ist, sind die Erfinder mehr zu bewundern als Gott. Sie haben erkannt, das kann man nicht erfinden. Diese Schlichtheit, diese Einmaligkeit auf seinem Kreuz, König der Juden, und dann, ich bin nicht gekommen, dass ich mir dienen lasse, sondern diene und gebe mein Leben zur Lösung für viele. Und hier noch ein kurzer Einblick. Matthäus hat die ganz typische Königsstruktur. Er schreibt für den damaligen Kulturkreis der Juden. Markus schreibt für die Römer, Lukas für die Griechen. Johannes schildert Jesus eigentlich von der unsichtbaren Welt her als geistliche Schönheit. Gesagt, das ist das schönste Buch der Weltliteratur und es ist für mich auch so eine Schönheit, ich darf das hier sagen, ich komme aus dem katholischen Erziehungssystem,
obwohl am Taufstein evangelisch, ich war auch halbes Jahr im Kloster. Als ich zum Glauben kam, wollte ich kein Bild mehr von Jesus. Ich hatte in der Schrift so eine Schönheit, dass von daher, wenn Johannes sagt, wir haben seine Herrlichkeit gesehen, ich das in geistlicher Weise nachempfinden konnte. Also Matthäus schildert Jesus als König und er beginnt mit dem Stammbaum. Jeder König hat einen Stammbaum und wir kriegen den Scopus vorgelegt durch Matthäus 2, wo ist der neugeborene König der Juden? Jeder König hat einen Herold, Johannes der Täufer, der König kommt und wenn man wusste, der König kommt, dann hat man die Straßen gesäubert, den Ort geschmückt. Angenommen, wir wüssten, aber keine Angst, weiß kein Mensch, Jesus käme diese Woche wieder. Was müssten wir in Ordnung bringen? Wo müssen wir uns geistlich schmücken? Und geistlich schmücken heißt, tu Buße. Und glaubt an das Evangelium, so eröffnet ja auch der Herr seinen Dienst. Matthäus 4, der König wird auf die Probe gestellt, Versuchung, und jeder König gibt ja neue Gesetze bekannt. Wir haben jetzt in Deutschland nicht einen König, aber einen Bundeskanzler und es werden Gesetze verabschiedet, da kriegt man das blanke Grausen. Und die Königsproklamation ist die Bergpredigt. Das sind die Gesetze des Königs. Wir haben 5 große Reden in Matthäus. Und die stehen in Beziehung zu den 5 Büchern Mose, weil die Juden diesen ganz starken Zug zum Alten Testament, zur Tora, zum Pentateuch haben. Und nur bei Matthäus steht, ich bin nur gekommen für die verlorenen Schafe des Hauses Israels. Das steht in Matthäus 15, das steht in Matthäus 10. Nirgends sonst. Und ab Matthäus 13 haben wir den Dienst des verworfenen Königs. Die große Gleichnisrede und nur bei Matthäus steht, mir ist gegeben alle Gewalt in Himmel und auf Erden, der König. Kein Vers von seiner Himmelfahrt, nicht weil das dazu erfunden wurde, sondern er wird hier auf Erden sichtbar im messianischen Friedensreich als König herrschen, von Jerusalem aus. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der da abwendet das gottlose Wesen von Jakob. Ist euch aufgefallen, wie der Begriff Zionismus immer mehr negativ gefärbt ist? Es wird kommen aus Zion der Erlösung. Also da bahnt sich einiges an. Markus schildert Jesus als Knecht. Kein Stammbaum, uninteressant, wo er ein Knecht ist. Und ein Knecht soll arbeiten, nicht große Reden schwingen. Wir haben nur 4 Gleichnisse bei Markus. Nur eine längere Rede, die Wiederkunftsrede. Aber 41 Mal und alsbald, Eutis oder Eutos im Griechischen, und alsbald. Der Knecht also ständig am Wirken. Lukas, der vollkommene Mensch, dann haben wir den Stammbaum Jesu, die menschliche Natur kommt ja von Maria, dann haben wir den Stammbaum der Maria. Und sein Kampf in Gethsemane, die menschliche Seite, ganz anders in Johannes, die göttliche Seite. Johannes also schildert Jesus als Gott, kein Stammbaum, man kann von jemandem, der seit Ewigkeit existiert, keinen Stammbaum aufstellen. Da haben wir diese Ich-Bin-Sätze und wenn jemand sagt, ich bin das Licht der Welt oder ich bin die Auferstehung und das Leben, dann ist er entweder größenwahnsinnig oder er ist Gott. Und hat jemand den Namen John Wimber mal gehört? Hände hoch. Also kein Überfall. Er war die Schlüsselfigur auch der dritten Welle und er war mal eingeladen nach Zürich. Und dann wurde er gefragt, die Amerikaner sind ja sehr locker, die Herren nicht gesagt haben Mr. Wimber, sondern Brother John. Wie erklären Sie sich das, dass die Leute bei Ihnen umfallen, auf den Rücken fallen? Und Auffänger haben, was wir ja nicht lesen. Wir lesen ja nicht, dass wenn der Herr Kranke heilte, er seine Jünger in Auffangstellung unter das Volk mischte. Die Antwort von John Wimber war Johannes 18, Vers 6, wo Jesus in Gethsemane ist und dann kommen die Soldaten und der Herr fragt, wen sucht ihr? Und sie sagen, Jesus von Nazareth. Und er sagt, Anihu, ich bin's. Das war der Name Gottes. Und da wichen sie zurück und fielen zu Boden. Warum erwähne ich das? Das ist eine Theophanie, deswegen steht das nur so bei Johannes. So hat sich Gott dem Mose offenbart. In Kapitel 2 von Exodus, nein, Kapitel 3, Vers 14. Ich bin's, der dich gesandt hat. Also hier, Johannes schildert Jesus als Gott und Kapitel 20 endet ja mit dem Bekenntnis des Thomas, mein Herr und mein Gott. Und da steht im Griechischen der bestimmte Artikel, he, ho kyrios mou, kai ho theos mou, mein Herr und mein Gott. Also das ist faszinierend, warum gewisse Dinge erwähnt werden, warum gewisse Dinge weggelassen werden bei den verschiedenen Evangelisten. Das hat einen ganz tiefen Sinn und die vier Evangelien sind nicht nur hier als Grundbetonung die verschiedenen Charakteristika Jesu. Also nochmal, um kurz das zu erläutern, wenn ich eine Biografie schreiben möchte über Eisenhower, schreibe ich vom Blickwinkel als Familienvater, schreibe ich vom Blickwinkel als Präsident der Vereinigten Staaten oder schreibe ich ihn vom Blickwinkel als Oberkommandierender der Alliierten bei der Invasion im Zweiten Weltkrieg. Und so werden verschiedene Schwerpunkte gesetzt, weil das Leben unseres Herrn ist ja so reich. Johannes sagt, wollte ich all das aufschreiben, was Jesus getan hat, der Weltbücher könnten es nicht fassen. Die vier Evangelien sind aber auch die vier Opfer Jesu. Matthäus das Sündopfer, Markus das Schuldopfer, Lukas das Friedensopfer und Johannes das Brandopfer. Und dementsprechend haben wir verschiedene letzte Worte Jesu erwähnt. Und dann hat das Sünd- und Schuldopfer den Überrest und das war Fell und Fett und so weiter und Eingeweide außerhalb des Lagers verbrannt. Und der Herr weiß sich als Verworfener und wir lesen sowohl bei Matthäus und Markus den bekannten Ruf, wie er laut rief, Eli, Eli, Sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es ist interessant, Jesus hat ja seinen Vater angeredet, über 100 Mal als Vater und ich glaube über 20 Mal als mein Vater und nur einmal als Eli, als Gott. Weil da kam das Schlimmste, was es für ihn geben konnte, die Trennung von dem Vater. Und das heißt Sünde. Sünde, von der Wurzel her im Deutschen, der Sohn, die Trennung. Und er musste auch das, was für uns normal ist, wie wir von Natur fern sind, dem Wirken Gottes, musste er tragen, die Trennung von seinem Vater. Und da kommt dieser Ruf, und dann heißt es nur, er schrie abermals laut und verschied. Und Lukas berichtet uns den zweiten Schrei. Also hier der Verworfene. Und da heißt es, Jesus rief mit lauter Stimme, Megalephone, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Lukas 23. Vorgelesen. Und das Friedensopfer, da war die Versöhnung wiederhergestellt. Die Schuld war beglichen, die Versöhnung war hergestellt, vorher die Trennung und dann, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und Johannes berichtet nicht, was Jesus laut gerufen hat. Johannes war der einzige Jünger, der vor dem Kreuz stand. Er berichtet, was Jesus gesagt hat. Es gibt ja dieses Lied, du riefst mit lauter Stimme in Todesnacht, das ist vollbracht, das ist vollbracht. Das ist ein sehr schönes Lied, nur das steht nicht da. Es steht Alpen, er sagte. Tetelestai, ein Wort. Es ist vollbracht. Und meiner Erkenntnis nach, also zunächst Matthäus, richtet den ersten Schrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Markus, das Schuldopfer, den ersten Schrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann heißt es nur, er rief abermals laut und verschied. Den Inhalt des zweiten lauten Rufes Jesu, ausdrücklich steht da, mit lauter Stimme, berichtet uns Lukas. Und meiner Erkenntnis nach, nachdem er dies laut gerufen hatte, sagt er mit einer sterbenden oder einer sanften Stimme ein Wort, bezahlt, Tetelestai. Neigt er das Haupt und verschied. Und damit hat es jetzt geistlich gesehen folgende Bewandtnis. Wenn ich weit wegbleibe vom Kreuz, da sehe ich nur, wie ein Mensch ein schreckliches Ende hat. Und es haben viele den Ruf Jesu aufgegriffen, besonders auch Theologen gerne, dass Jesus ja an seiner eigenen Mission gescheitert ist, als er rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wenn ich weit wegbleibe vom Kreuz, und ich meine das jetzt übertragen, geistlich, auf Sicherheitsabstand bin, denn zum Kreuz zu kommen heißt, seine Schuld zu erkennen und bekennen. Da ist ja das Blut geflossen. Da haben wir ja das Exodus geschehen, den Auszug Israels aus Ägypten, den Auszug der Juden aus Ägypten. Und da sagt der Gott, wo ich das Blut sehe, will ich vorübergehen. Sie mussten das Blut auftragen. Das sind ja ganz grafische Bilder, dass man seine Schuld bekennt, zum Kreuz kommt, wo man gerichtet wird, wo mein Leben durchgestrichen wird und wo jemand anderer mit seinem Blut den Preis für meine ewige Schuld bezahlt hat. Und das hört man nicht gerne. Das ist ja diskriminierend heute. Es heißt viermal im Buch der Offenbarung, und sie taten doch nicht Buße. Und viermal steht im Buch der Offenbarung, und sie lästerten Gott. Das sehen wir immer mehr, besonders in den einst christlichen reformierten Ländern. Also wenn ich weit wegbleibe vom Kreuz, dann steht es da als Ärgernis, als Torheit und besonders für die griechisch-römische Welt war das Torheit, jemanden anzubeten, der am Kreuz hing. Das älteste Graffiti, das man kennt, von der Kreuzigung ist am römischen Pädagogium aus dem 3. Jahrhundert und da ist das Kreuz und eine Eselsgestalt und drüber steht Alexamenos betet seinen Gott an. Und man nannte die ersten Christen Asenarii, Eselsanbeter. Das bedeutete für die damalige Welt das Kreuz. Und der Kirchenvater Tertullian berichtet, wie man da ein großes Bild von einer Gestalt mit einem Eselskopf aufgestellt hat. Das war der Gott der Christen. Wenn ich den Mut habe, zum Kreuz zu kommen, das heißt, mich als Sünder vor Gott zu erkennen und bekennen, und ich darf euch sagen, wenn ein Mensch in die Gegenwart Gottes kommt, dann verstummt er, dann ruft er, wenn, wehe mir. Und dann erkennt man einen total anderen Blickwinkel, den uns Paulus im Kolosserbrief aufzeigt. Das, was aus großer Entfernung aussieht wie Schwachheit, Torheit, Niederlage, ist in Wirklichkeit der allergrößte Sieg. Und liebe Freunde, es gibt einmalige Worte im Korintherbrief, Worte, die es in keinem anderen religiösen Werk gibt. Wo Paulus sagt, wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Und jetzt kommen diese einmaligen Sätze. Doch die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen sind und die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. Gewaltigeres wurde jemals kaum gesagt. Und wenn man in die Gegenwart Gottes kommt, dann darf man erkennen, hier ist etwas Einmaliges geschehen, dass es für die Welt die größte Niederlage ist, eine Spottgestalt, ist in Wirklichkeit der allergrößte Sieg. Hier wurde die Schuld der Welt getilgt. Als Johannes der Täufer Jesus sieht, sagt er nicht, ein wunderbarer Mensch oder ein religiöses Genie, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das steht im Grundtext Singular, die Sünde wegnimmt, alles bezahlt. Und dieses letzte Wort Jesu, der Telestai, da hat es folgende Bewandtnis. Ich wollte eines noch sagen. Ich habe jetzt doch die Entschuldigung, dass ich etwas älter bin und dann gibt es manchmal Gedankenausfälle. Es gibt ja diesen Spruch, das Alte ist ein schlimmes Haus. Sehr viel beginnt zu wanken. Dem einen gehen die Haare aus, dem anderen die Gedanken. Mir geht derzeit beides aus. Randbemerkung. Und zurück zu John Wimber, wo er Johannes 18, Vers 6 zitiert. Da muss man fragen, ja, waren das die Leute, die mehr Segnungen haben wollten oder ihn umbringen wollten? Wie kann ich so eine Stelle als göttlichen Segen, dass ich dann sozusagen slain in the spirit, erschlagen werde im Geist, umfalle? Aber das jetzt zurück zu diesem Wort der Telestai. Wenn man zur Zeit der römischen Cäsaren im Gefängnis saß, damals war die Buchführung noch einfacher, da hat man an die Gefängnistür den Schuldbrief angeheftet und da stand drauf, warum man vor Cäsar schuldig war. Und wenn man diese Schuld bezahlt oder abgesessen hatte, hat man sie durchgestrichen und ein Wort darüber geschrieben, Tetelestai, bezahlt, getilgt, erledigt. Man hat in Ägypten so ein Anwaltsbüro ausgegraben und da waren Papierreste und da konnte man so eine Art Stempel sehen, die Dinge, die erledigt waren, die Telestai. Und jetzt, liebe Freunde, hat jeder Mensch einen Schuldbrief. Es ist keiner ohne Sünde. Bei dem einen steht mehr drauf, bei dem anderen weniger. Und es ist alles registriert. Es gibt kein Privatleben. Psalm 94. Der das Auge gemacht hat, sollte der nicht sehen. Der das Ohr gemacht hat, sollte der nicht hören. Der die Völker in Zucht hält, sollte der nicht Rechenschaft fordern. Und das weiß ja inzwischen die digitale Welt, das Internet vergisst nichts. Das ist alles registriert, auch von Alexander Seidel. Und wenn du da so vor Gott erscheinen musst, wir tragen ja unsere Masken, da rufst du weh mir. Da gibt es nur eine Rettung. Hat diese Schuld jemand bezahlt? Meine Frau und ich, wir haben mit unseren Ausländerpässen gewuchert. Wir durften als Österreicher bzw. Schweizer in die DDR viel einfacher einreisen als Bundesdeutsche. Man musste keine Einladung vorweisen, man konnte an der Grenze ein Visum lösen, das durften die Bundesdeutschen alle nicht. Und wir haben immer noch und hatten besonders unsere besten Freunde in der ehemaligen DDR. Meine Frau hat jede Woche mindestens 2 Pakete verschickt, es gab da noch diesen Paketvertrag und so weiter. Naja, und dann fiel die Mauer. Und wie wir zu sagen pflegten, die Theorie ist Marx und die Praxis ist Murks. Und der Westen hat Marx und der Osten hat den Murks. Und dann haben sich ja gewisse Türen geöffnet, auch für die Stasi-Zentrale. Die DDR hat ein neurotisches Sicherheitsbewusstsein. Und dann haben wir unsere DDR-Freunde erzählt, wenn sie da Einblick hatten in die Stasi-Akte, 2 Dinge haben sie geschlaucht. Wer alle ein Verräter war und was die Stasi alles wusste. Das schlaucht, wenn du meinst, du hast einen guten Freund, und dann musst du sehen, der war ein Stasi-Zuträger. Und wir wollen das nicht von oben herab sagen, wir hatten es ja leicht. Hat jemand mal den Namen gehört? Ökumenischer Verlag Friedemann Edel. War eine zentrale Figur der charismatischen Bewegung in Westdeutschland, Friedemann Edel in Lüdenscheid. Und die haben sich gewundert, die Leute, dass der so viel Literatur rüberbringen konnte von Wilhard Becker und Larry Christensen und ökumenisch und Junge Joe und so weiter. Jetzt ist er dann vor ein paar Jahren mit über 90 gestorben. Und da konnte man die DR nachlesen. Rainer Friedemann Edel war seit 67 Stasi-Mitarbeiter. Also das sind Tragödien, die sich da abspielen. Einer musste erkennen, sein eigener Vater hat ihn verraten. Und darum will ich wieder nicht zu Gericht setzen. Wenn wir meinen, wer da meint zu stehen, sehe zu, dass er nicht falle. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Und da war nämlich, das war ein gewisser Matthias Lorch. Matthias Storck. Und er stellt fest, sein Vater hat ihn auch ebenfalls Stasi-Zuträger, ihn hat ein Studienkollege verraten. Er hat nie geplant auszureisen, aber das hat er ihm unterstellt. Er kam ins Gefängnis, die Bundesrepublik hat ihn freigekauft. Und der Grund war, sein Vater war ein auch im Pietismus, bei den Bibeltreuen, bei der Gemeinschaftsbewegung geschätzter Prediger. Er hat ihn die Stasi observiert und dann kam die Stasi drauf, Pfarrer Storck begeht Ehebruch. Da haben sie ihm die Pistole auf die Brust gesetzt, entweder du arbeitest mit uns zusammen oder steht morgen im Neuen Deutschland, Pfarrer Storck ist Ehebrecher. Also da haben sich Tragödien abgespielt. Und zurück zu diesem Schuldbrief, auch von Alexander Seibel, ist alles registriert. Und ich pflege manchmal erheiternd zu sagen, ich war ja oft in Indien. Wenn ich in Indien bin, oder war und meine Frau nicht dabei, kann ich sagen, liebe Geschwister, ich habe meinen alten Adam die letzten Jahrzehnte nicht mehr gesehen. Das hätte ich auch glatt geglaubt. Als Weißer, und wenn die merken, der kennt die Bibel, da hat man sowieso eine Stufe, die wollte auch unbedingt immer, dass ich sie segne, dass ich sie anrühre, weil im Hinduismus ist alles, der Guruismus, die Berührung, da läuft alles über eine sichtbare Berührung. Die haben mir Geld angeboten, damit ich über ihre Ölfläschchen bete und so weiter. Ich habe denen gesagt, ich lege euch nicht die Hände auf. Erstens heißt es, die Hände soll man niemand zu schnell auflegen. Handauflegung ist biblisch, aber innerhalb der Gemeinde von der Ältestenschaft. Und ich bin kein Ältester, ich gehöre nicht zu eurer Gemeinde und ich kenne euch so gut wie gar nicht. Aber ich bete für euch, gut. Zurück zu meiner Vorstellung, als ich habe meinen alten Adam nie gesehen. Wenn meine Frau dabei ist, muss ich das anders formulieren. Sie ist jetzt da. Und wenn die Kinder dabei sind, muss man es noch anders formulieren. Es ist alles registriert. Und jetzt zu Kolosser 2, Vers 14, da sagt Paulus, und da zeigt er uns die andere Seite des Kreuzes, getilgt hat er den Schuldbrief. Und aus der Mitte getan und ans Kreuz geheftet. Nicht an die Kirchentür. Es ist gut, in die Gemeinde zu kommen, aber das rettet nicht. Er hat ihn ans Kreuz geheftet. Und die Schuld getilgt. Und liebe Seele, das ist jetzt das Wichtigste. Weißt du, dass über deinem Leben eigentlich mit dem Blut Jesu geschrieben steht, Tetelestai, bezahlt. Und es kostet den Preis. Es war eine leise Stimme, es ist nicht laut. Und Gott redet heute durch sein Wort. Hast du Vergebung deiner Schuld? Und der Grund, warum ich das betone, ich komme aus einer Stadt, Wien, und Österreich war mal fast 100 Jahre lang reformiert. Und dann begann die Gegenreformation und sie haben die Gläubigen mit Stumpf und Stängeln ausgerottet. Und als Rom die Gegenreformation startete, bei dem Tridentinischen Konzil 1546, da haben sie bewusst die Glaubenssätze der Reformierten mit einem Bann belegt. Anathema esto. Wer da sagt, das sei sich seines Heils gewiss. Anathema esto. Ist verflucht. Von Wilhelm Bann. Wilhelm Busch nannte es die Perle des Evangeliums. Das größte Geschenk für mich, das Allerwichtigste. Ich habe prächtige Katholiken kennengelernt, Missionare und so weiter. Meine Frage war, hast du Heilsgewissheit? Und es hat ein gewisser Jim McCarthy in Amerika, ein bekehrter Katholik, ein sehr gutes System entwickelt, wie man Katholiken, die ja gottesfürchtig sind und auch prächtige Menschen, wie man denen das Heil vermitteln kann. Und da erzählte er Folgendes, er war von einem Gläubigen, nein, von einem Lehrer-Ehepaar eingeladen, eigentlich einer Lehrerin, sie und ihr Mann katholisch, nahmen den Glauben ernst, merkten aber, irgendwie fehlt etwas. Und da hörten sie von diesem Jim McCarthy und da kam er und besuchte sie und da waren noch drei andere Ehepaare und dann hat man erst Nettigkeiten ausgetauscht und dann kam die Frage, was geschieht nach dem Tod? Antwort kann niemand wissen. Kennt ihr eine Stelle, wo es heißt, dass man wissen darf, dass wir ewiges Leben haben? Darauf sagte dieser McCarthy, ja? Darauf sagte dieser McCarthy, haben Sie eine Bibel? Ja. Schlägt sie auf, sagt ihr, lesen Sie mir vor, 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 13. Die Frau, eine Lehrerin, beginnt zu lesen, solches habe ich euch geschrieben, ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr das ewige Leben habt. Er sagt ihr, zeigen Sie mir Ihre Bibel. Lesen Sie es noch einmal. Solches habe ich euch geschrieben, ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr ewiges Leben habt. Die hat das viermal gelesen und ein Wort nicht gesehen, das Wort Eidete, damit ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt. Und warum sage ich das? Dahinter steht eine Macht der Verblendung, dass wir das nicht wissen können. Und Johannes sagt, wenn wir das nicht wissen, machen wir Gott zum Lügner. Ja, was soll das heißen? Man fragt die Leute, gerade in Österreich damals, als ich zum Glauben kam, 60er Jahre, eher noch Gottesfurcht, glaubst du an Jesus? Hätten die meisten gesagt, ja. Und Jesus sagt in Johannes 6, Vers 41, wer nicht glaubt, hat das ewige Leben. Glaubst du an Jesus? Ja. Hast du ewiges Leben? Kann man nicht wissen. Versteht ihr? Machst Gott zum Lügner. Du bist nicht besonders fromm. Du bist nicht ein Heuchler oder Pharisäer oder aufgeblasen. Das musste ich mir alles sagen lassen, wenn ich unter Katholiken oder meinen Studenten und Kollegen missionierte. Du machst Gott zum Lügner. Und das ist jetzt das Allerwichtigste. Weißt du, dass du ewiges Leben hast? Und lernt diese Verse auswendig. Weil Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Das kannst du mitnehmen. Und noch ein ganz wichtiger Satz. Und wenn ich wieder eingeladen werden sollte, werdet ihr dann geprüft. Und wenn ihr das nicht wisst, gibt es eine Bastonade, wobei ich jetzt hoffe, dass ihr nicht wisst, was das ist. 2. Korinther 5, Vers 1, ein ganz wichtiger Satz. Das sagt Paulus, denn wir wissen, Eudamen im Griechen, dass wenn unser irdisches Haus zerbrochen wird, haben wir ein Haus nicht mit Menschenhänden gemacht, sondern von Gott das Ewige im Himmel. Weißt du das? Und wenn du es nicht weißt, dann geh auf deine Knie. Wir hatten erlebt in Wien, da war ein junger Mann, der hat seinen Glauben sehr ernst genommen. Und dann lernt er die Leute von Operation Mobilisation kennen. Und dann sagt er, die sind erlöst. Das hat ihn, er merkt das von der ganzen Ausstrahlung, von allem. Und er sagt etwas, was ich nicht vergessen werde. Da bin ich auf meine Knie gegangen und habe zu Gott gesagt, ich stehe jetzt nicht auf, bevor ich nicht weiß, dass ich Vergebung meiner Schuld habe. Und als er sich von seinen Knien erhob, wusste er, dass er Vergebung seiner Schuld hat. Ich schließe mit zwei Dingen ab. Seht ihr die Zeit? Ich habe das Charisma der Länge. Ich lernte einen sehr feinen Mann der Landeskirche kennen, und ein gewisser Ewald Kleine, und er war Pfarrer, und deswegen durfte er in der offiziellen Schule im Unterricht, im Erziehungssystem in Deutschland unterrichten. Und er hat wirklich das Evangelium verkündigt und sagt, da kamen immer mehr Türken. Also auch älterer Jahrgang. Und von Luther gibt es ja dieses Zitat, wenn Gott ein Volk strafen will, schickt ihnen die Türken. Aber das sage ich jetzt nicht inspiriert, sondern am Rande. Und ich bin ja Wiener, 1529 und 1683 standen die Türken vor Wien, jetzt stehen sie vor Aldi, aber Randbemerkung. Ist nicht inspiriert, dient zur Auflockerung. Und da sagt er, begann ich mich mit dem Koran, mit dem Islam zu befassen, und ich habe es noch im Ohr, wie er sagt, je mehr ich mich mit dem Islam befasste, desto entsetzter wurde ich. Und dann kamen die Türken auf ihn zu und sagten, warum willst du nicht an Allah glauben? Nein, will ich nicht. Ja, warum? Nein, will ich nicht. Und, ja, wieso? Allah wirft alle in die Hölle. Nachzulesen, Sure 19, die Verse 69 bis 73 und so weiter. Und da steht tatsächlich, Allah wirft sie alle kniend in die Hölle, und dann wird abgewogen, ich erzähle hier keine Witze, laut muslimischer Überlieferung, Lehre, seit deiner Geburt steht ein Engel zu deiner Linken, der schreibt alle bösen Taten auf, und ein Engel zu deiner Rechten stellt all deine guten Werke, Taten werden da aufgeschrieben, und dann wiegt er ab. Versteht ihr, warum wir so auch eine Furcht haben? Habe ich genügend gute Werke getan? Und da gibt es eine Garantie, wenn du im Kampf für Allah Ungläubige tötest, dann kommst du direkt ins Paradies. Dann sagten die Türken, stimmt nicht. Kamen dann zurück, haben ihren Mullah befragt, ihren Imam, doch, es stimmt doch, man kann ja gute Werke tun. Und habe ich gesehen, welch ein Vorrecht wir haben, dass wir wissen dürfen, wir haben ewiges Leben. Und wenn ihr Moslems trefft, dann bezeugt ihnen das. Ich habe ewiges Leben, wir wissen das. Und wenn du das im Herzen weißt, dann wird es ja nicht nur eine Formel sein. Und noch ein Gedanke, und damit sollte ich abschließen. Wenn die Priester zur Zeit des Alten Testaments im Heiligtum und der Hohepriester dann einmal im Allerheiligtum Dienst tat, dann konnten die sich nicht setzen. Und damit war angedeutet, das Werk ist nicht vollendet. Bestes Beispiel, solange ich hier predige, Klammer auf, ihr Ärmsten, ist mein Werk nicht abgeschlossen, ihr müsst hier akustisch weiterhin leiden unter Wiener Dialekt und ich weiß nicht was, ups, und also es gab keine Möglichkeit, sich zu setzen im Tempel. Da war der Schaubrottisch, da war die Menorah, der Leuchter, da war der Räucheraltar. Und damit war angedeutet, das Werk ist nicht vorbei. Und den Gedanken greift der Schreiber des Hebräerbriefs auf und sagt uns in Hebräer 10, Vers 11, ein jeglicher Priester, jetzt sagt Luther eingesetzt, wirklich Histama, es steht, dass er alle Tage seinen Dienst tue und oftmals die gleichen Opfer bringe, welche doch nimmermehr können die Sünden wegnehmen. Dies aber hat ein Opfer für die Sünden geopfert, seht ihr, die gleichen Opfer, Wiederholung, ein Zudecken, nicht ausgezählt. Dieser aber, unser Herr, hat ein Opfer für die Sünden geopfert, sitzt nun für immer zur Rechten Gottes. Unser Hohepriester sitzt, alles bezahlt. Und das ist die Tragödie. Nun, ich als Österreicher natürlich deswegen auch besonders sensibel des Katholizismus. Nach katholischer Lehre, wenn der Priester die Wandlung spricht und die Glocken geläutet werden, muss Jesus vom Thron Gottes in die Eucharistie und er wird immer wieder neu geopfert. Und deswegen ist das Werk nicht vollbracht. Deswegen haben wir keine Heilsgewissheit. Deswegen haben wir noch diese Stigmata, den blutenden Jesus, an Jesus, der immer noch blutend geopfert wird. Das beginnt mit Franz von Assisi, diese Stigmata und so weiter. Das ist super fromm nach außen hin. Es streicht das Werk Jesu völlig durch. Und Hebräer 1, Vers 3, da haben wir den gleichen Gedanken. Da ist das Ebenbild seines Wesens. Und so. Das ist der Abglanz seiner Herrlichkeit, Ebenbild seines Wesens. Trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von unseren Sünden. Man hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Warum kann Alexander Seibel wissen, dass er ewiges Leben hat? Weil ein anderer alles bezahlt hat, der Tellestal. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass ihr das wisst und dann wieder Liederdichter sagen könnt, bis zum Sterben kann ich es wissen, dass mein Schuldbrief ist zerrissen. Das Blut Jesu reinigt aller Sünde. Ich bete zum Abschluss. Herr Jesus, hab du Dank für dein einmaliges Werk. Du, der Vollkommene, der Herr der Herrlichkeit, von dem Johannes sagt, wir haben seine Herrlichkeit gesehen, hast diesen ganzen Weg für uns nach Golgatha gegangen. Und der, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht. Und Herr, du mögest Augen öffnen in einer Zeit, wo die Verwirrung zunimmt, dass man umso mehr dein Wort erkennt, wie es sich erfüllt. Gerade auch die Ereignisse, die sich zum Teil ja vor unseren Augen abspielen. Und dass wir diesen festen Anker der Seele haben, der hineinreicht bis hinter den Vorhang, wie wir im Hebräerbrief lesen können. So hab du Dank, so treuer Herr, segne du meine Zuhörer und Zuhörerinnen, du kannst schenken, dass sie wirklich diese Gewissheit haben. Ich will es hoffen, ich will es glauben, dass das in ihr Herz gegraben ist. Mein Herr hat alle Schuld für mich bezahlt. Ich habe ewiges Leben, nicht weil ich es verdient habe, aber weil ein Vollkommener alles bezahlt hat. Und der hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer nicht glaubt, wird leben, aber gleich stürbe. Und der das sagt, kann nicht lügen. Amen. Es liegt nicht umsonst, aber kostenlos auf. Das gebe ich am liebsten weiter. Gut, ich habe es auch geschrieben. Die Titanic, diesen Flyer, und da haben sich ja dramatische Dinge abgespielt. Der Vorteil ist, es hat fast jeder den Film gesehen und es beginnt ohne fromme Einleitung. Und da war ja die Geschichte von dem Evangelisten John Harper und der rief ja einem Ertrinkenden zu, are you safe, bist du gerettet? Also hat man genau dieses Thema. Und das gibt es jetzt auch auf Französisch. Und das ist für mich immer das Wichtigste. Weißt, dass du gerettet bist, man kann manche Dinge streiten. Und das hier habe ich noch mitgebracht, das hieß früher Relativität zur Bibel, alles nur relativ. Diese große Umwälzung, Raum und Zeit sind miteinander verwoben. Und wenn Gott überall ist im Raum, und das ist ja seine Definition, er ist allgegenwärtig, ist auch überall in der Zeit. Deswegen kann er sagen, ehe den Abraham ward, bin ich. Und deswegen kann er uns die Zukunft schreiben. Die Bibel hat als einziges Buch die Geschichte der Menschheit nicht rückblickend, sondern vorausblickend geschrieben. Und wer das nicht glaubt, ihr seid der ältere Jahrgänge, ihr kennt ja noch etwas die Geschichte der Juden. Die Jugend, die wird ja völlig geschichtslos, jedenfalls bei uns in Deutschland, erzogen. Lest 5. Mose 28, das gewaltigste prophetische Kapitel. Was Gott sagt Israel, wenn sie gehorchen, erst den Segen, die ersten 14 Verse und dann der Fluch. Und jeder, der ehrlich ist, und Jesus sagt, wer es der Wahrheit ist, hört meine Stimme, der wird erkennen, der, der das geschrieben hat, kennt die Zukunft. Und deswegen erklärt Gott ja auch in Jesaja 41, daran erkennt man, dass er der wahre Gott ist, dass er das Zukünftige offenbart. Also ich habe hier ein Exemplar mitgebracht, wer naturwissenschaftlichen Hintergrund hat, dem empfehle ich das gerne. Aber jetzt stellen wir uns unter den Segen. Ihr habt lang genug akustisch gelitten und einer ungewöhnlichen Sprache. Ihr hörtet Worte, die man nicht übersetzen kann. Herr Jesus, nochmal herzlichen Dank für dein vollkommenes Werk. Das ist unser Trost. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Gott befohlen und noch.